Post für Schmidthals. Simon Urban. Geben Sie es zu, Sie haben sich diesen Bericht aufgehoben, zur Seite gelegt, in die Aktentasche gesteckt und sitzen jetzt gerade zu Hause mit einem offenen Bier in Vorfreude auf die leserlichste und stilsicherste Stellungnahme Ihrer ganzen weihnachtsgeldgeschwängerten Beamtenlaufbahn. Aber ach, mein guter, kahlköpfiger, blondbärtiger, treuäugiger Hauptkommissar Werner Schmidthals. Wie schreibt man so einen Mist? Als Schriftsteller. Ehrlich gesagt, ich hatte tatsächlich überlegt, Ihnen den Stoff als personale Fiktion zu verfassen, in fremde Deckung zu gehen, einen anderen Nackten vorzuschicken. Aber da sträubte sich plötzlich alles in mir. Ein Autor kann ja immer nur das erzählen, was er für erzählbar hält. Und was er selbst erlebt, das hält er fast niemals für erzählbar. So geht es zumindest mir. Und zur Strafe muss man jetzt dieses Ich-Wort bemühen. Hier schon zum zweiten Mal innerhalb von nur 10 Sätzen. Wie mich das quält, ahnen Sie als Kriminaler natürlich nicht. Sie benutzen dieses Pronomen in Ihrer Staatsdienerprosa vermutlich andauernd. Zumindest aber mit deutlich mehr Routine als... Und da will es schon wieder heraus. Da kommt man nicht drum herum, haben Sie gedacht, was? Als meine Wenigkeit. Aus Ihnen werden mit beneidenswerter Selbstverständlichkeit Sätze herausperlen wie, als ich am Tatort eintraf. Ich fragte den Zeugen, ob er... Ich untersuchte zunächst, wie... Ich ordnete an, dass... Ich ging und ich stand und ich saß und ich lag und. Ihr schriftliches Ich ist doch längst mit Ihnen verwachsen. Diese ganze Silbe haben Sie absorbiert und können jetzt vermutlich gar nicht mehr anders, als Ich zu sagen, selbst wenn Sie eigentlich gar nicht wollen. Kann mir vorstellen, wie Sie zu Hause am Küchentisch aussprechen, gibst du ich mal die Butter, Jutta? Kaufst du ich morgen neue Margarine, Tine? Streichelst du ich nachher vor dem Einschlafen nochmal dort, wo ich immer so gern gestreichelt wird? Und jetzt gehen mir zu Ihrem Glück die albernen Reime aus. Geben Sie's zu, Schmidthals. Sie sind überführt. Zu einem Ich-Fanatiker hat dieser Berichte-Schreiberberuf Sie gemacht. Zu einem eher unfähigen Kripo-Krüppel. Der mich, und das mich geht gerade noch so, mit dieser Schreibaufgabe behelligt. Der mich zwingt, Zeuge zu sein und vom 16. November letzten Jahres zu erzählen, ganz persönlich, als Schriftsteller Gregor Wassiller, völlig entblößt, ohne jede Personenmaske, ohne jede Rollenrüstung, ohne jedes figurale Suspensorium. Wohlan, mein lieber Herr Hauptkommissar. Aber rechnen Sie mit formulierten Fluchtversuchen, mit andauernden Ausbruchsplänen, mit einer in die Sätze eingebackenen Feile, und zwar wo immer derjenige, der diese Zeilen schreibt, kann. Inzwischen ist Rolf Pilzwirth ja ein Star, gefeiert von der Taz und der Fatz und der Watz und all den anderen tönenden Kürzeln. Aber damals, am 16., da sah man zuerst nur diese namenlose, fette Sau, die sich irgendwie in einen der engen ICE-Sitze hinein integriert hatte und dabei aus mehreren Gründen rot angelaufen war. Dem Fettsack standen die Schweißperlen auf der Stirn und auf der Nase auch. Denn das Schicksal, oder wer auch immer, hatte beschlossen, dass Rolf Pilzwirth an dem Tag, an dem er zur Legende werden sollte, einen Zug mit defekter Heizung erwischte. Die bollerte von Berlin an drauf los, als wolle sie der Erderwärmung Konkurrenz machen. Und dieser Bahntechniker, der in Minden zugestiegen war, kümmerte sich nur um die Wagen der ersten Klasse. Und in der zweiten schwitzten Pilzwirth und wir anderen so fürchterlich, dass bald einige ihre Pullover und Schuhe auszogen, und ab diesem Moment gesellte sich zu der unerträglichen Hitze auch noch die olfaktorische Anmutung eines fensterlosen Skikellers. Wie in einem Viehwaggon hockten wir da, ausgeliefert diesem Herkules von Heizung, der immer weiter Amok lief und der uns offenbar noch deutlich vor der Kölner Stadtgrenze dehydriert sehen wollte. Von draußen wehte Schnee vor die Scheiben. Das war natürlich eine bitterböse Ironie, Denn die Deutsche Bahn hatte nicht nur gewissenhaft für diese nimmermüde Wärmequelle unter unseren Sitzen gesorgt, sondern auch für fest verschlossene Fenster. Keinen kleinsten Spalt ließen die sich öffnen. Und wer anfänglich noch amüsiert gewesen war über diese mittelalterlichen Reisebedingungen, schwitzte seinen Humor nach und nach aus. Überall wurde auf Medon geschimpft. Fäuste schlugen krachend auf klapprige Tischchen, rote Köpfe redeten sich in Rage, auf dem Gang lagen längst Turnschuhe und Stiefel in allen Farben und Größen. Eine junge Frau neben mir war die erste, die kurz hinter Kassel ihre Bluse auszog und wenige Minuten später den Rock und die Kniestrümpfe. Kälter wurde davon keinem. Irgendwann machten dann auch andere ihre Hosen auf. Überall wurde plötzlich an Reißverschlüssen und Knöpfen gezerrt. Ein schweißnasser Schaffner stolperte in den Waggon und flüchtete sofort wieder. Blusen und Jeans hingen über den Sitzen, Socken wurden in Handtaschen verstaut, BHs baumelten an der Gepäckablage. Aus diesen Reisenden war längst ein wütender Saunaclub geworden. Lautstark wurden kostenlose Getränke gefordert. Ein Mann in grüner Unterhose hatte neben der Toilettentür die Gegensprechanlage des Zugpersonals entdeckt und rief seine Bestellung ins Mikrofon. Eine kleine Frau mit Hängebusen schrie nach Veuve Clicquot. Nur Rolf Pilzwirt thronte gelassen auf seinem Sitz. Der hatte sich zwar inzwischen auch ausgezogen, aber das musste reichen. Dem war offenbar zu heiß für jeden Protest. Sein weißer, nackter Bauch lag auf breiten Oberschenkeln. Zwischen zwei Speckfalten deutete sich in Hüfthöhe ein Stückchen roter Stoff an. Pilzwirt bewegte sich nur, wenn der Zug ruckelte, und selbst da noch unfreiwillig. Seine beiden behaarten Brüste schwabbelten kurz hin und her. Dann kam die Lautsprecherdurchsage. Gesäuselt von einer dieser viel zu freundlichen Frauenstimmen, die immer klingen wie frisch gefickt. Kurz zuvor hatte das junge Pärchen mit seiner Knutscherei angefangen, und weil das beides Mädchen waren und noch dazu ziemlich nackte, wurde es für ein paar Sekunden still. Wie eine hypnotisierte Schafherde glotzte unsere textilfreie Waggonbesatzung stumm zu diesen schwitzenden Lesben rüber. Und dazu sagte die Lautsprecherstimme, als besonderen Service bediene die Bahn ihre Gäste in der ersten Klasse am Platz mit gekühlten Getränken. Zur Verfügung stünden Bier, Mineralwasser, Weißwein. Und alle anderen Angebote gingen auch schon in dem wilden Gebrüll unter, das jetzt ausbrach. Mit aufgerissenen Mäulern schrien wir uns gegenseitig unseren Heizungshass ins Gesicht. Flüche steigerten sich ins Bodenlose. Die Weiber fauchten. Und dann erhob sich Rolf Pilzwirt, stand massig und weiß da und reckte seine Faust unter die Saunadecke und rief: »Privilegierte verrecket!« und lief aus dem Waggon, mit nichts als einem leuchtend roten Slip am Leib. Plötzlich kam Leben in unseren Tiertransport. Plötzlich ging all diesen Meckernden und Kreischenden und Jaulenden ein Licht auf. Plötzlich kapierten die, hier half nur ein Aufstand der Eingepferchten. Und alles rannte hinter Pilzwirt her, durch die Verbindungstür ins nächste Abteil. Da saßen noch mehr Ausgezogene mit entgleisten Gesichtern. Die sahen unsere nackte Horde und staunten und sprangen auf und machten mit, ohne zu überlegen. Alles schrie und brüllte und wedelte mit den Fäusten und verfolgte Pilzwirts fetten, roten Arsch. Dieser Arsch schob sich immer weiter vorwärts, von Waggon zu Waggon. Der fand in jedem Abteil neue Anhänger. Der rammte Koffer und Taschen. Der platzte in den Speisewagen und wabbelte zielstrebig dadurch und wischte rechts und links die Gläser von den Tischen. Der schlug zwei Kellnerinnen in die Flucht. Der blieb fast in einer zischenden Automatiktür hängen und kämpfte sich wieder frei. Der leuchtete den Weg durch diesen brütend heißen Zug. Der wurde uns auf diesem Vormarsch zu einer Flagge. Pilzwirt stoppte erst am Ende der zweiten Klasse, blieb plötzlich stehen und breitete seine speckigen Arme aus wie ein Messias. Wir Nackten hinter ihm verstummten. Wir drängten unsere nassen, heißen Körper so eng wie möglich zusammen. Wir wurden zu einem kahlen Kollektiv. Als triefendes Rudel lauerten wir auf jede Bewegung der Unterhose. Die schob sich jetzt langsam nach vorne, Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter, bis sie von dem Bewegungsmelder erfasst wurde, bis sich die Tür zur ersten Klasse mit einem höhnischen Zischen öffnete. Sofort kam da ein eiskalter Luftzug heraus, der wehte uns über die Köpfe und zwischen die Arme und Bäuche und Beine und Falten und war so frisch, dass die ganze Meute im Chor stöhnte. Pilzwirt stieß einen fürchterlichen Laut aus und stürmte los. Wir versuchten, diesen Schrei so gut wie möglich zu imitieren und rannten hinterher. Jetzt wurden Anzugträger an ihren Krawatten aus den Abteilen gezogen. Andere ergriffen die Flucht. Koffer flogen durch die Luft, Vorhänge riss man herunter, zwei dicke Frauen urinierten auf eine Portion Sushi, jemand schlug eine Scheibe mit dem Feuerlöscher kaputt, ein nackter Junge schlitzte mit einer Scherbe Ledersitze auf, Hüte wurden herumgeworfen, ein Dackel jaulte. Alles brüllte durcheinander. Pilzwirt hatte einen weißhaarigen Geschäftsmann an den Füßen gepackt und schüttelte den so kräftig er konnte. Dem Weißhaarigen fiel lauter Kleingeld aus den Taschen und klimperte auf den Boden. Der zappelte und greinte, aber Pilzwirt ließ nicht locker. Und wir waren voller Bewunderung. Wir applaudierten, wir jubelten, wir pfiffen. Und besonders einer. Derjenige, der lieber schreibt, als zu reden. Der sich selbst im Schreiben nicht bezeichnen kann. Der immer unbezeichnet bleiben möchte. Der von Anfang an ganz vorne dabei gewesen war, in allererster Reihe, der an Pilzwirts rotem Arsch geklebt hatte wie ein Kaugummi, der gerade noch mit dem Feuerlöscher auf Abteiltüren losgegangen war, um der Unterhose zu imponieren, der schrie am lautesten, der geriet völlig außer sich. So viel sei verraten. Als die Polizei in Köln zustieg, waren sämtliche Reisende nackt. In der ersten Klasse froren die Sieger. Pilzwirt lümmelte sich in einem heilgebliebenen Sitz und schimpfte auf die mobilen Ständegesellschaft der Bahn. Aber selbst der konnte nicht kaschieren, dass es ihm auf dem schwarzen Leder viel zu kalt war. Seine beiden Brüste zitterten leicht, seine Brustwarzen waren klein und hart. Der Rest unserer Herde wärmte sich aneinander. Die beiden dicken Frauen hingen umschlungen in einer Ecke. Der Jugendliche hatte sich mit abgerissenen Vorhängen bedeckt und an die Dicken gekuschelt. Daneben suchte der Verfasser die Nähe der beiden Lesben. Auf dem Gang und in den Abteilen hatten sich kleine Gruppen gefunden, die eng beieinander hockten und sich streichelten. Einer lauste seinen Vordermann. Nach und nach wurde jeder Einzelne in Handschellen aus dem Zug geführt. Pilzwirt stand hinterher allein auf dem Kölner Bahnsteig, gerade und stolz, die Hände auf dem Rücken. In nichts als einem roten Slip. Polizisten boten ihm eine Decke an, aber er lehnte ab. Fotografen machten Bilder. Wir anderen wurden längst von den Beamten befragt. Dabei konnte man die Vertriebenen in der zweiten Klasse sitzen sehen. Die hatten sich auch ausgezogen. Die saßen mit roten Köpfen auf unseren Stoffsitzen und lachten. Die hatten sich irgendwoher ein paar Flaschen Bier besorgt und reichten sie herum. Die guckten ab und zu mitleidig aus dem Fenster und freuten sich über die kalte Luft, die inzwischen zu ihnen hineinwehte. »Sie sehen, Schmidthals, meines Vaters Sohn geht es nicht um Vertuschung, nicht darum, seinen Anteil am Klassenkampf herunterzuspielen und auch nicht um die Aufwertung seiner ziemlich mageren Rolle in diesem Spiel. Wer das alles erzählt hat, möchte nur eins klarstellen, für ihre Akten sozusagen.« Dass Pilzwirt nach seiner Kölner Berühmtwerdung durch die Talkshows gereicht wurde und mitredete und alle beschimpfte und lauter Meinungen produzierte, das fand sein einstiger Klakör gar nicht so beeindruckend. Das war ja streng genommen nur eine logische Folge. Alles andere hätte überrascht. Viel wesentlicher, mein lieber Schmidthals, ist doch, dass Pilzwirt irgendwann die Kurve kriegte. Dass der sich über seine eigene Revolution lustig machen konnte. Dass der seine rote Unterhose an den Nagel hängte. Dass der sich selber auslachte für seine Fehler. Mehr menschliche Größe kann man unmöglich zeigen. Und wenn dieser einstige Gefolgsmann heute an Pilzwirt denkt, dann sieht er den immer als einen Grinsenden, als einen Feixenden, als einen Selbstironiker, als einen, der mit dem nötigen Abstand einen Außenblick auf sich zustande gebracht hat. Und das muss dem erstmal einer nachmachen. Das ist immer noch das Schwierigste im Leben, über sich selbst zu lachen. Sie werden es gelesen haben, vor gerade mal einer Woche kam heraus, dass Pilzwirt jetzt für die Bahn Werbung macht. Entgelt unter anderem eine Bahncard 100 für die erste Klasse. So will die Geschichte ihre eigenen Macher verhöhnen. Aber Pilzwirt weiß das. Der höhnt mit. Über den kann keiner lachen, weil er selbst am lautesten lacht. Und wenn ihm jetzt doch noch dieser unvermeidliche historische Prozess gemacht wird, von Amts wegen, dann fordert der Autor Gregor Wassiller hiermit Sie, Herrn Hauptkommissar Werner Schmidthals, dazu auf, diese Pilzwirt-Verwandlung höher zu bewerten als alles andere. Notieren Sie sich das für Ihre Ermittlungen. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Ziehen Sie den Hut vor einem Giganten. Sagt Ihnen eindringlich und voller Ernst, Ihr Zeuge. Und an dieser Stelle kann er sich sogar überwinden. Da ist es ihm wichtig genug. Da schiebt er jeden Sichtschutz zur Seite und steht auf und sagt mit fester, deutlicher Stimme, darum bittet sie, ich.